SWR 2 Zeitgenossen.
Deutschlands bekannteste Notärztin, so nannte sie Lisa Federle vor vielen Jahren schon eine Tageszeitung. Das war lange bevor sie gemeinsam mit Christian Drosten vom Bundespräsidenten für ihre Verdienste um die Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgezeichnet wurden. Sie sind die Erfinderin der Tübinger Teststrategie, Tübinger Weg genannt, mittlerweile bundesweit ein Modell. Ganz ungewöhnlich auch der Lebensweg als alleinerziehende Mutter von 4 Kindern, Abitur auf dem 2. Bildungsweg, danach dann das Medizinstudium. Über all das werden wir reden, doch zunächst herzlich willkommen, Lisa Federle zu SWR 2 Zeitgenossen.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Lisa Federle, was glauben Sie, wie viele Menschenleben haben Sie gerettet seit November, seit Sie begonnen haben, einfach und anlasslos zu testen und das den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos anzubieten?
Ab 26. November haben wir dann 4 bis 5 Mal die Woche auf dem Marktplatz gestanden.
In Tübingen.
In Tübingen, aber auch in Rottenburg, auch in Mössing, und haben kostenlose Schnelltests für Angehörige angeboten. Und irgendwann hat es sich auf alle ausgedehnt. Aber primär war es mal am Anfang gedacht, so die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit für die Menschen zu retten, vor allen Dingen für die 90% der alten Menschen leben eben zu Hause und nicht im Heim. Und die hatten alle Angst, dass wenn der Enkel kommt oder wenn sie Besuch kriegen, dass sie angesteckt werden. Und denen wollten wir helfen und das haben wir auch getan. Und ich denke, dass wir da schon einige beschützt haben.
Ja, vielleicht kann man es ein bisschen konkreter machen. Sie haben ja allein mit diesem Testmobil auf dem Marktplatz in Tübingen, aber auch andernorts, 250 bis 350 positive Menschen identifizieren können, die einfach keine Symptome hatten, die nicht davon ausgingen, Corona zu haben, die sich einfach nur sicherheitshalber testen lassen wollten. Und wenn man sich alleine vorstellt, 350 Leute, wenn die in Pflegeheime, Altenheime gegangen wären oder auch Verwandte zu Hause besucht hätten, Pflegebedürftige, dann hätte das eine ganz schöne Lawine ausgelöst. Von daher kann man sagen, es ist doch eine beträchtliche Zahl.
Das stimmt, völlig richtig. Wir haben mittlerweile mindestens 20.000 Leute getestet, anlasslos, symptomlos und ohne, dass sie was bezahlen mussten. Unsere Arbeit ist ja ehrenamtlich seit Monaten. Übrigens bei der Gelegenheit einen ganz herzlichen Dank an Dieter Thomas Kuhn und seine Band, die jedes Mal kostenlos mithelfen und sich wirklich wahnsinnig engagieren, aber auch die Christa Luke vom Kreis Seniorenrat und aber auch mein ganzes DRK-Team, die sind immer da und kümmern sich drum. Und ich finde es ganz großartige Arbeit, die da leisten. Und klar, wir haben 350 Positive rausgefischt. Und die haben wir natürlich sofort zum PCR-Test geschickt und in Quarantäne. Und die konnten natürlich niemanden mehr anstecken, das ist richtig.
Ja, das ist eine gute Zahl. Morgen wird hier in Baden-Württemberg gewählt, auch in Rheinland-Pfalz. Was wünschen Sie sich von einer neuen Landesregierung in puncto Corona-Pandemie-Strategie, Corona-Bekämpfung?
Also ich würde mir wünschen, dass man einfach für die Zukunft Menschen einbindet, die was davon verstehen. Also die einfach zupacken können, die pragmatisch sind und in der Krise eben auch nicht nur Gesetze und Gesetzbücher wälzen, sondern einfach pragmatisch zupacken können. Natürlich brauche ich in so einem Team auch Virologen und so, aber ich kann keine Bremsen brauchen. Also wenn jemand sehr gemütlich in seinem Ministerium sitzt und eigentlich nicht zu Potte kommt, dann ist er einfach die falsche Besetzung in der Krise.
Wir hören hier die Kritik an Gesundheitsminister Manfred Lucher raus. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie sich so äußern. Sie haben ihn immer wieder kritisiert. Warum eigentlich? Was hat er falsch gemacht?
Ich kann Ihnen sagen, ich habe angefangen im März immer wieder im Sozialministerium anzurufen und zu bitten um Hilfe, zu bitten, dass man diese Tests durchführt. Der hat wirklich 1000 Chancen gehabt. Ich wollte da jetzt nicht irgendjemand in die Pfanne hauen, überhaupt nicht, sondern ich wollte, dass es für uns, für unser Land, für Baden-Württemberg, eine gute Gesundheitspolitik gibt in der Krise. Und dass die Menschen das Gefühl haben, wir tun was für sie und dass sie auch eine gewisse Sicherheit bekommen. Ja, Sicherheit insofern, dass sie wissen, wir tun alles, was wir können. Und lassen sie nicht einfach im Stich oder lassen es laufen. Und das ist eben ganz anders gelaufen. Ja, mit den Heimen hat es angefangen im April, wo ich dann gleich mal im ersten Heim 16 Positive auf der ersten Station hatte, die alle symptomlos waren und einfach verlangt hatte damals, dass ich alle Heime durchtesten kann. Wir haben es dann trotzdem gemacht, aber es war 2-3 Wochen nicht klar, ob ich das nicht zahlen muss selber. Ja. Und dann war ich im Oktober, als die Schnelltests auf den Markt kamen, habe ich ihn angerufen, habe gesagt, es ist wichtig, dass diese Schnelltests vom Land sofort besorgt werden, damit die Heime sofort an die Schnelltests kommen. Und zwar unbürokratisch, nicht mit einem Mordsaufwand. Und da hat er gemeint, das wäre nicht nötig. Und man hat es ja dann gesehen, im Januar kam dann langsam mal die Bundeswehr und hat den Heimen geholfen und sie unterstützt mit Tests. Davor haben aber die ganzen Heimleitungen bei mir angerufen und verzweifelt versucht, Tests zu bestellen und zu wissen, wie wir das machen und wie das funktioniert und sie brauchen Hilfe und so. Und da habe ich manches Mal ehrlich das Gefühl gehabt, ich mache die Arbeit vom Sozialministerium und da kriegen sie irgendwann mal eine Wut. Und zwar kriegen sie die deswegen, weil die zweite Welle hat viele Menschenleben trotzdem gekostet und das hätte man vermeiden können. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich unverzeihbar. Also ich bin mit Leib und Seele Ärztin und mir geht's ja darum, Menschenleben zu retten, so gut man kann. Und klar kann man nicht jedes Menschenleben retten, aber man kann schon anders agieren. Und das hat er einfach nicht getan in der Krise. Ja.
Sie haben auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gelegentlich kritisiert, aber vor kurzem saßen Sie dann doch in Berlin in der Bundespressekonferenz. Was hat Ihnen die Ehre verschafft? Worum ging es da?
Ich hatte mit Spahn direkt ja nie was zu tun, im Gegensatz zum Sozialministerium in Stuttgart, ja. Und vor, ich glaube, 2,5 Wochen oder 3 Wochen war ich in einer Konferenz mit Spahn zusammen und habe ihn auf die Tests angesprochen da. Und dann hat ein paar Tage später sein Pressesprecher mich angerufen und hat gesagt, er hätte sehr gerne, dass ich nach Berlin komme und bei der Bundespressekonferenz die Teststrategie von Tübingen vorstelle, weil er ist ja abgeblitzt gewesen in der Regierung.
Er wollte die Schnelltests bundesweit kostenfrei einführen.
Genau, er hat es mir auch versprochen in diesem Gespräch 2 Wochen vorher. Und ich muss sagen, das fand ich gut, dass er mich geholt hat. Ich fand es gut, weil es auch ein Zeichen gesetzt hat, ja. Wenn er jemand in so eine Bundespressekonferenz einlädt, der zusammen mit Herrn Wieler, dann ist das auch eine Zeichensetzung.
Robert-Koch-Institut.
Ja. Ja, genau. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass die ernsthaft drüber nachdenken, wie es weitergeht und auch ernsthaft unseren Weg überdenken und die Teststrategie von Tübingen. Und das fand ich wirklich sehr gut. Das hat mir gefallen. Und das war im Unterschied eben zu Stuttgart halt doch nochmal anders. Wobei eins muss ich sagen, Staatsministerium in Stuttgart hat dann schon irgendwann mal reagiert, nachdem Lucha überhaupt nicht reagiert hat. Aber für mich ist es dann schon irgendwann auch mal eine Frage vom, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, des Ministerpräsidenten. Ja, der müsste irgendwann dann eingreifen. Also wenn ich sehe, dass in meinem Bereich jemand einfach versagt, dann muss ich irgendwann mal eingreifen und sagen, so geht's nicht. Da haben mich auch ein paar Sachen einfach gestört.
Sie sind nicht nur in der Bundespressekonferenz präsent gewesen, Sie sind auch fast schon sowas wie ein Medienstar. Die Zeit, die Süddeutsche haben Porträts gebracht. Sie sitzen in den Talkshows, Frank Plasberg, Markus Lanz. Die Bild-Zeitung interviewt Sie, die öffentlich-rechtlichen Medien, auch die Radioprogramme, wie jetzt auch die SWR2 Zeitgenossen. Aber auch die BBC ist auf Sie aufmerksam geworden. Warum kam dieses Team nach Tübingen? Was wollten die von Ihnen wissen?
Ich glaube, auch das hat angefangen mit Wall Street Journal. Da kam ja ein ganz langer Artikel auch zum Tübinger Weg. Und wie ich dazu kam mit der Teststrategie, das war da alles sehr gut beschrieben. Von da an haben dann die ganzen ausländischen Medien ständig bei mir angefragt. Also BBC ist eins unter vielen. Das war Österreich, das war France.
François Quatre war, glaube ich,
ja,
auch
genau.
In Tübingen. Ja.
Genau, dann der Schweizer Sender war da und ich war in einer internationalen Pressekonferenz auch eingeladen, um unser Modell in Tübingen vorzustellen. Das betrifft die ganze Welt und jeder schaut natürlich, was machen andere und wo gibt's vielleicht eine Möglichkeit, die wir noch nicht ausprobiert haben. Und das macht ja auch Sinn. Es macht ja auch Sinn, sich das woanders vielleicht abzuschauen, wenn man selber noch nicht auf die Idee gekommen ist.
Ja. Ja, Frankreich zum Beispiel hat eine ganz andere Teststrategie als Deutschland. Die testen breit, kostenlos. Sie können sich überall bei den Hausärzten in den Apotheken testen lassen. Und ja, klar, die Corona-Infektionsrate ist höher, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass mehr getestet wird. Wir wissen es nicht.
Also, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich glaube, dass es so ist, also wenn man Tübingen anschaut, wird ja am meisten getestet, wahrscheinlich von allen Städten, schätze ich jetzt mal, weil dieses Testangebot hat ja keine andere Stadt so früh angefangen wie wir. Also inzwischen machen es, glaube ich, 25 Städte in Baden-Württemberg nach, die alle bei mir angerufen haben und sich Tipps geben lassen, haben auch von uns das Konzept geschickt gekriegt haben. Auch in Hessen übrigens, auch in Bayern. Aber wenn man das so anschaut in Tübingen, wir haben angefangen zu testen, da gingen die Zahlen vielleicht ein bisschen hoch. Aber wir waren der erste Kreis, der in Baden-Württemberg unter Inzidenz von 50 war. Also das widerlegt für mich so ein bisschen die These, wenn ich viel teste, habe ich einfach total viel Positives. Sondern ich glaube, wenn ich viel teste, dann habe ich vielleicht am Anfang einen Anstieg. Aber ich ziehe ja die Leute raus, die positiv getestet sind. Das heißt, die stecken schon nicht mehr jemanden an. Das heißt, eigentlich müsste im Nachgang dann die Rate eher wieder sinken. Weil wenn die Rate extrem ansteigt, dann habe ich so oder so viel Positive. Egal, ob ich jetzt viel oder wenig teste, weil ich spätestens in den Krankenhäusern dann feststelle, dass die jetzt überfüllt sind, ja, und das mitbekomme.
Ihr Einsatz, Ihre kluge Analyse der Situation und dann Ihre pragmatischen Lösungen, Ihre mutigen Lösungen. Auch Sie sind ja selbst finanziell in Vorleistung getreten. Es wurde Ihnen mit dem Sozialgericht gedroht von einem Landesministerium. Das muss man sich ja erstmal geben. Hat natürlich doch auch breite Anerkennung gefunden, zum Beispiel durch den Bundespräsidenten, der Ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen hat Ende des Jahres, gemeinsam mit Christian Drosten. Menschen wie Sie sind der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Ich zitiere aus der Laudatio. Was macht das mit einem, wenn nach all diesen Kämpfen dann doch auch Anerkennung erfolgt?
Also natürlich ist es toll. Ich habe am 1. Oktober das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das war also vor der zweiten Welle. Und ich fand es natürlich großartig. Was mir aber sehr nachdrücklich geblieben ist, ist die Tatsache, ich war dann beim SWR eingeladen in Stuttgart. Und da hat der Moderator zu mir gesagt: Wissen Sie was, Frau Federle, Sie haben jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen und das eröffnet Ihnen auch einige Möglichkeiten. Und das war eigentlich das Beste an allem, muss ich sagen. Natürlich ist es toll, so eine Medaille zu bekommen und diese Auszeichnung vom Bundespräsidenten persönlich zu bekommen, ist fantastisch. Aber ich hatte dadurch ein anderes Gewicht. Ich war ja davor auch nicht Pandemiebeauftragte oder irgend sowas, sondern ich habe das einfach aus Überzeugung gemacht, weil ich von Herzen Ärztin bin und meinen Beruf liebe. Und es hat mir aber eine andere Möglichkeit, einen anderen Respekt auch. Man kam nicht mehr um mich rum. Also ich konnte Sachen sagen und es wurde dann auch schneller kritisiert. Und ich muss sagen, ich habe ja auch einige Sachen durchgesetzt, indem ich eben das dann erst im Sozialministerium eingefordert habe, dann, nachdem da gar keine Reaktion kam, dann einfach über die Presse und die Medien gegangen bin. Und die haben mich Gott sei Dank extrem unterstützt in dieser Situation und damit nämlich auch die ganzen Bürger in Baden-Württemberg.
Sie sind in der Presselandschaft ganz gut vernetzt. Sie sind auch in der Künstlerszene gut vernetzt. Bevor Sie an der Seite von Christian Drosten dieses Bundesverdienstkreuz bekamen, abends haben Sie mit Jan-Josef Liefers gespeist in einem Berliner Restaurant, höre ich so von Eingeweihten, die vielleicht was gesehen haben. Worum ging es da? Haben Sie über den neuesten Tatort Münster gesprochen? Würde ich mal jetzt nicht annehmen, aber...
Also wir sind schon seit längerem befreundet, sehr gut befreundet, auch die Anna Loos und der Jan-Josef Liefers, aber auch Til Schweiger, das ist so eine Gruppe und wir treffen uns eigentlich immer wieder und das ist wunderschön und klar, wenn ich in Berlin bin, versuche ich ihn zu treffen oder die beiden zu treffen.
Die Til Schweiger Stiftung hat Sie auch unterstützt beim Arztmobil.
Ja.
Das Logo prangt auf Ihrem Einsatzwagen.
Das stimmt, haben Sie gut beobachtet.
Da prangen ganz viele Logos, aber dieses ist mir dann doch auch aufgefallen.
Ja, Til Schweiger, das kann ich noch erzählen, das war vielleicht ganz witzig. Da war ich mit einem Freund abends gesessen, es war in der Flüchtlingskrise 2015. Ja, und ich saß da und habe zu einem Freund von mir gesagt, das war 11 Uhr nachts, ich habe irgendwie Angst, ich habe jetzt so ein Arztmobil bestellt und das kostet über 70.000 Euro und ich habe noch kein Geld zusammen da dafür, ja. Dann sagte der zu mir, weil der Til Schweiger auch kennt, wir kennen ihn beide, du Lisa, schreib doch dem Til oder ruf ihm doch geschwind an. Und dann habe ich eine SMS dem Til geschickt, um die nachts um die Zeit kam sofort, habe geschrieben, brauch deine Hilfe, kannst du mir helfen, mobile Arztpraxis für Flüchtlinge. Dann hat er sofort zurückgeschrieben und gesagt, selbstverständlich helfe ich dir, was brauchst du? Und hat sofort gemeint, er nimmt 35.000 Euro, zahlt er dafür. Und das fand ich grandios.
Ja, sehr schön. Sie arbeiten eng mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zusammen. Sind Sie mit dessen Leistung zufrieden oder müssen Sie ihn auch kritisieren wie Gesundheitsminister in Bund und Ländern?
Also ich kann nur sagen, in der Corona-Pandemie hat er mich sehr unterstützt. Jedes Mal, wenn ich zu ihm gekommen bin, hat er auch meine Ideen umgesetzt. Manchmal sagt er dann, es wären seine, aber das ist
damit
auch egal,
Hauptsache
es passiert. Aber es war schon so, also als ich ihn angerufen habe, zum Beispiel wegen den Schulen, ja, weil ich wusste, es gibt neue Tests, habe ich auch mit der Susanne Eisenmann gesprochen, die hat mich dann sofort unterstützt, weil ich wusste, es gibt neue Tests, und zwar die nasalen Tests. Das heißt, ich schieb diesen Pad nicht mehr bis ganz nach oben, sondern ich kann es nur vorne in der Nase 5-mal rumdrehen und dann ist das überhaupt kein Problem. Das tut nicht weh, ist nicht anstrengend, kann nichts verletzen und ist einfach zu machen. Und ich wusste, diese Tests kommen am 1. Februar auf den Markt, weil ich die ganze Zeit mich um diese Schnelltests gekümmert habe, von Anfang an, schon letztes Jahr im Frühjahr. Und dann habe ich die Susanne angerufen und hat gemeint, natürlich, ich unterstütze dich.
Also die Kultusministerin.
Ja, genau, Susanne Eisenmann, unsere Kultusministerin. Und dann fand ich das super, dass sie wenigstens sofort auf den Zug aufgesprungen hat und gesagt hat, sie setzt sich dafür ein und sie macht sich stark. Und sie hat mich sehr unterstützt, auch gegen das Sozialministerium, weil das wieder gebremst hat. Ja, und ich habe immer gesagt, die Schulen können nur aufmachen, wenn wir eine Kontrolle haben. Wir können es den Lehrern nicht zumuten, aufzumachen, und die kriegen alle Corona. Ja, und es sind halt auch jüngere Menschen, die das schlimmer kriegen. Das sind nicht nur die alten Menschen. Ja, und ich finde es schon auch schlimm, wenn jungen Menschen dann der Geschmackssinn fehlt. Und zwar nicht mal kurz, sondern für immer. Oder wenn der so ein Long-Covid-Syndrom kriegt. Oder. Ja, also da gibt es ja ganz viele Themen. Und da ist sie sofort rein und hat mich sofort total unterstützt, fand ich echt grandios. Und den Palmer, also unseren OB, habe ich auch angerufen und habe gesagt, hör mal zu, ich finde es gut, wenn wir jetzt sofort in den Notbetrieben schon anfangen mit Schnelltesten, ich kriege diese Tests ab 1. Februar, dann haben wir zumindest mal den Lehrern schon mal das Know-how gezeigt. Ja, wie es funktioniert. Und dann kann man auch öffnen irgendwann, ja. Weil ohne Kontrolle ist für mich keine Öffnung möglich. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich bin keiner, der sagt, alles aufmachen und irgendwie wird es schon gehen. Es muss kontrolliert sein und die Menschen müssen geschützt werden. Und da ist Palmer sofort aufgesprungen. Das gleiche Beispiel mit den Friseuren. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, du hör mal zu, ich habe mitbekommen, die Friseure machen auf. Ich fände es sinnvoll, wir würden denen die gleiche Möglichkeit geben, testen. Und dann können wir ja mal schauen, was ist in dieser Berufsgruppe, ja? Gibt es da überhaupt Positive oder sind die so geschützt durch ihre Maskenabstandsregeln, dass da gar nichts passieren kann? Und da hat Palmer sehr gut mitgemacht von Anfang an. Ich muss aber auch sagen, es hat auch der Landrat sehr gut mitgemacht, ja. Der hat mich damals mit den Heimen und so weiter super unterstützt, ja. Mit dem habe ich die Fieberambulanz aufgemacht zusammen. Mit dem habe ich auch so eine mobile Teststrecke aufgemacht, wo man mit dem Auto hinfahren konnte, wo ja auch hunderte von Autos dann kamen. Also ich hatte schon eine großartige Unterstützung auch immer in
Tübingen. Das heißt, die kommunale Basis funktioniert gut und der politische Überbau Land-Bund, da hätten Sie dann Kritikpunkte anzubringen und die haben Sie ja auch permanent geäußert. Wenn man Ihnen jetzt sagen würde, es ist Wahlkampf und Sie haben sich da politisch in der einen oder anderen Weise exponiert, was würden Sie da antworten?
Ach, wissen Sie, das natürlich
kommt. Sie haben ja ein CDU-Parteibuch.
Ja, ich bin CDU-Kreisrätin, aber ich glaube, die mich kennen, die wissen, dass ich jetzt kein dogmatischer Parteiverfechter bin, sondern für mich galt immer als alleroberstes mein Beruf als Ärztin. Egal, ob ich im Gemeinderat saß oder im Kreistag sitze, wenn es einem meiner Patienten schlecht geht, gehe ich. Egal, ob da eine wichtige Entscheidung ansteht oder nicht, ich gehe. Das ist immer das Oberste. Das muss man grundsätzlich bei mir wissen. Ich habe sogar noch vor 2 Monaten oder so mit der Staatsministerin Erler zusammen eine Konferenz gemacht für die Öffentlichkeit, also mit einer Schalte, ja.
Und das ist worum ja, ging's da? Sie ist ja
da ging's eben
Staatsrätin auch, für Bürgerbeteiligung.
Da ging's auch um Testen. Also da wollten die Bürger einfach eine Teststrategie. Was für eine, macht Sinn aufmachen, macht Sinn zulassen, macht Sinn testen. Und um das ging's als Thema. Also das ist mir egal. Und wenn mich heute die SPD fragt, ob ich für sie was Medizinisches organisiere, dann mache ich das. Mir geht's in dem Moment um die Menschen.
Sie wollen nicht politisch instrumentalisiert werden.
Nein, das möchte ich nicht. Es sollte zum Beispiel die SPD, beziehungsweise sie hat auch schon angefragt, dann würde ich das für die genauso machen. Also wenn das wichtig ist, die Bürger aufzuklären, und das glaube ich, in Corona ist das das Wichtigste überhaupt, dass wir die Menschen mitnehmen, die Menschen aufklären, den Menschen die Ängste nehmen, dann ist mir das erstmal relativ egal. Aber natürlich finde ich es gut, dass meine Partei sich da besonders jetzt einsetzt.
Ja. Ihre Partei, die CDU, sagen wir es jetzt nochmal. Ja, klar. Genau. Was würden Sie denn Corona-Leugnern sagen? Werden Sie mit denen konfrontiert, wenn Sie draußen sind und testen, was Sie ja praktisch täglich machen, oder wenn Sie als Notärztin im Einsatz sind?
Ja, ich werde damit konfrontiert. Und was auch zunimmt, ist so, dass ich böse Mails kriegst, so nach dem Motto, also das möchte ich gar nicht erzählen hier alles.
Sie werden gestalkt, das haben Sie mir gesagt,
das auch, im Vorgespräch. Gestalkt extrem, aber jetzt nicht nur, also gestalkt werde ich in anderer Hinsicht als Frau, aber also ich werde auch beleidigt und so nach dem Motto, Sie Hexe, Sie sonst was, ja, Sie haben keine Ahnung, das ist alles, Sie lassen sich Chips einsetzen und sind schon programmierten, also bei mir stand schon vor der Haustür mehrfach jemand, Gott sei Dank wohnt mein ältester Sohn mit im Haus, der hat dann den gleich rausgeschmissen, aber es ist schon nicht ganz ungefährlich und ich merke schon, dass so eine gewisse Grundaggressivität da ist in der Bevölkerung, wobei ich dafür Verständnis habe, weil ich einfach glaube, dass wir viel zu wenig die Menschen mitgenommen haben in der ganzen Corona-Pandemie und viele, viele Fragen unbeantwortet sind, viele Leute sich auch angelogen fühlen, viele Leute sich vernachlässigt fühlen und das kann ich verstehen, weil das sehe ich ähnlich.
Was genau sehen Sie ähnlich, also Lüge oder Missverständnisse oder nicht mitgenommen?
Also für mich war klar, dass Masken getragen werden müssen. Ist logisch, ja. Ich komme aus der Anästhesie. Ich weiß, warum man eine Maske im OP trägt, ja. Und die trägt man nicht, weil sie nicht schützt. Also es ist Unfug, ja. Und da gab es nicht genügend, da hieß es einfach, es wäre nicht nötig. Das finde ich ist Augenwischerei, verstehen Sie? Also das ist
unredlich.
Das ist unredlich und die Menschen sind nicht dumm. Die verstehen, was man ihnen sagt. Und ich glaube, man kann den Menschen unheimlich viel zumuten und unheimlich viel erklären. Aber man muss ehrlich mit ihm umgehen. Man muss ihm die Wahrheit sagen. Man darf ihm aber auch keine Hoffnung nehmen und ständig nur sagen, ja, das endet sowieso alles im Tod jetzt, ja. Also ich muss irgendwo dem Menschen auch einen Weg zeigen und da auch eine klare Linie fahren. Und ich glaube, das ist das, was gerade hinten und vorne schiefgelaufen ist. Ich finde auch zum Beispiel die Vorbereitung, ja. Wir hätten, im Sommer hat mich der Spiegel angerufen, ja.
Das Nachrichtenmagazin.
Ja, genau. Die haben mich die ganze Zeit so begleitet, ja, jeden Monat einmal angerufen und wollten einen Satz. Und ich habe gesagt, da haben sie gefragt, und so, ob ich jetzt im Urlaub wäre. Dann habe ich gesagt, der Urlaub fällt bei mir extrem kurz aus, weil ich mich auf die zweite Welle vorbereite. Und ich, ganz ehrlich, mein Gefühl war, dass die Ministerien sich nicht auf eine zweite Welle vorbereitet haben, sondern eher sich über den Urlaub gefreut haben und gesagt haben, das verschwindet eh. Weil ich habe überhaupt nicht verstanden, dass mit Schnelltests keine Teststrategie vorbereitet war, dass mit den Altersheimen, mit dem Schutz keinerlei Strategie vorbereitet war und dass man auch mit dem Impfen keinerlei Strategie klar vorbereitet hat. Ja, weil das hätte man ja alles, das ist ja nicht reingebrochen über uns, das war ja alles vorhersehbar.
Sollten Sie nicht vielleicht Gesundheitsministerin werden in der neuen Landesregierung? Höre ich hier eine politische Bewerbung raus?
Nein, ich glaube nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meinen Beruf wirklich. Und ich bin von Herzen Ärztin und ich habe ja auch eine Praxis, bin ich nur Notärztin. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Patienten und mir macht das schon Spaß. Klar ist so eine Krise auch eine Situation, wo ich mich dann herausgefordert fühle, wie bei den Flüchtlingen auch. Da kann ich gar nicht zugucken.
Als Sie
ja,
das
da kann ich gar nicht zugucken, sondern das packe ich dann einfach an, weil ich sehe, wenn es brennt, muss man auch was tun. Aber ja.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit der Notärztin Lisa Federle. Frau Federle, Sie wollten immer Ärztin werden, haben Sie mal in einem Interview gesagt, aber Sie wollten Missionsärztin werden. Warum denn Missionsärztin und nicht Gesichtschirurgin zum Beispiel? Auch ein ehrenwerter Beruf.
Also Missionsärztin wollte ich, habe ich zu meiner Freundin gesagt, da war ich 9 Jahre alt, dass ich Missionsärztin werden wollte, weil ich eigentlich immer eher armen Menschen helfen wollte. Also mich hat es viel mehr fasziniert, so nach Afrika zu schauen oder Indien. Und das war so der Wunsch als Kind. Bestätigt hat sich der Wunsch auch tatsächlich dann immer mehr. Aber ein kurzes Beispiel. Ich war ja zwischenzeitlich mal kurzfristig, was heißt kurzfristig, schon über längere Zeit auch immer wieder für die Formel 1 als Rennärztin tätig. Und ich fand das so
das
mal...
Das ist natürlich was ganz anderes
genau,
als Missionsärztin.
Deswegen sage ich das jetzt. Und ich bin ja jemand, der sich für viele Sachen interessiert und auch Sachen ausprobiert. Ja. Ich fand es spannend, das mal zu sehen, aber nach spätestens 4 Tagen dachte ich, was machst du hier eigentlich? Das ist eine Welt, für die ich nicht meinen Beruf gelernt habe. Also insofern kann ich Ihnen die Frage ganz klar beantworten. Da hat sich seit Kindheit bei mir eigentlich nichts geändert.
Hängt das mit Ihrem pietistischen Elternhaus zusammen, also mit Ihrem streng protestantischen Elternhaus? Ist das so eine religiöse Prägung oder eine theologische oder eine humanitäre Prägung, die Sie da erfahren haben?
Das mag schon sein, dass man da halt einfach auch lernt, an andere zu denken. Allerdings war die mir natürlich auch oft sehr viel zu streng. Deswegen bin ich ja auch ausgebrochen. Aber es hat sicherlich irgendwo geprägt. Also, dass man einfach jemand liegen lässt oder einfach jemand im Stich lässt, das war für mich irgendwie schon, glaube ich, als Kind klar, dass ich das nicht möchte.
Ihr Vater war Professor für Anglistik. Sie sind auf ein humanistisches Gymnasium gegangen. Guter bürgerlicher Kontext. Alles schien grundsolide und auf einen ruhigen Lebensweg ausgerichtet. Aber dann gab es eine Katastrophe und das Leben von Lisa Federle nahm eine andere Wende. Was war das?
Also mein Vater, weiß ich noch, ging zu einer Krebsvorsorgeuntersuchung morgens und sagte, er kommt dann nachher heim und wir gehen in den Urlaub. Und er kam nie wieder heim, weil bei der Krebsvorsorge ist sein Darm, ich sag's jetzt mal einfach, durchstoßen worden. Er hat dann eine Bauchfellentzündung bekommen und ist innerhalb von einer Woche daran gestorben. Mein Vater war 44 Jahre alt und für mich war das als einziges Mädchen die absolute Katastrophe. Also das hat mein Leben wirklich aus der Bahn geworfen. Ich habe das nur überstanden, weil ich mich in eine Bücherwelt verkrochen habe und ich habe von morgens bis abends gelesen, gelesen, gelesen und immer auch in den Büchern gelebt. Und ich habe aber alles gelesen, also von Oliver Twist über Honey und Nanny, über wirklich auch schwierigere Bücher, die auf dem Dachboden von meiner Großmutter lagen. Und ich habe einfach alles gelesen, was ich kriegen konnte und das hat mich durch die ganze Zeit dann gerettet und das habe ich ziemlich lange so gemacht. Das habe ich auch in der Schule so gemacht. Und statt Hausaufgaben und Aufpassen habe ich halt gelesen. Und das hat mich natürlich dann in der Schule auch meine guten Noten gekostet. Und ich bin dann zweimal durchgeflogen und bin dann in der Hälfte der 9. Klasse ohne Hauptschulabschluss von der Schule abgegangen.
Und Ihre Mutter, Ihre Brüder konnten Sie nicht auffangen. Sie haben Ihren Vater sehr geliebt. Und das war dann deshalb so traumatisch für Sie.
Ich glaube, für eine Frau, meine Mutter hatte 5 Kinder, 4 Söhne und mich als Tochter. Die hatte sicherlich eine engere Bindung zu ihren Söhnen als jetzt zu mir. Und die war ja auch beschäftigt. Für die war das natürlich auch nicht einfach, den Mann so schnell so zu verlieren. Also das, und damals waren es auch schwierigere Zeiten. Ja, da warst du als Frau alleine vielleicht nicht ganz so gut dargestellt oder hingestellt wie heute. Also insofern würde ich da jetzt überhaupt nicht mit Bitterkeit oder sonst irgendwie drüber nachdenken.
In der 9. Klasse haben Sie die Schule geschmissen und was haben Sie dann gemacht?
Dann bin ich sofort schwanger geworden. Ich bin praktisch von der Puppe zur Schwangerschaft übergangslos übergegangen, ja.
Aber haben Ihr Elternhaus verlassen? Also
ja, ich habe mein Elternhaus verlassen.
Wo haben Sie dann gelebt? Wie haben Sie gelebt? Wer hat Sie unterstützt?
Ich habe ganz schwierig gelebt. Ich habe ja dann 2 Kinder und ein zweites gekriegt. Mit 18 das erste, mit 19 das zweite. Habe mich dann ganz früh getrennt von dem Vater der Kinder und habe dann versucht, durch Jobben in Kneipen und so mich irgendwie über Wasser zu halten. Ich habe auch geputzt. Ich habe so Kleidertüten ausgeteilt in Briefkästen, aber es war natürlich saumäßig schwierig. Ich habe überhaupt keinerlei finanzielle Unterstützung damals gehabt.
Gab es keine oder wollten Sie
von meiner, ja gut, das ist, früher war das alles nicht so einfach. Ja, die Zeiten haben sich inzwischen total geändert.
Sie sind Jahrgang 1963, sehen sehr 61. viel jünger aus, sehen fantastisch aus. Wir machen Radio, aber das muss jetzt mal gesagt werden. Lange Haare, lange Beine.
Danke.
Gutes Styling.
Herzlichen
Dank.
Ja, und
damals war es hart.
Das war schon hart, ja. Das sind andere Zeiten wie jetzt. Jetzt haben sie viel mehr Möglichkeiten. Und also ich weiß noch, als ich in die Grundschule meinen ältesten Sohn gebracht habe, war ich ja saumäßig jung, ja. Der war ja, ich war 26, als er in die Grundschule kam, oder 25, ja. Da haben mich einige schon krumm angeguckt, ja, so als alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern. Also Das war nicht so wie heute, das Patchwork oder sowas völlig
normal. Die soziale Akzeptanz war nicht da.
Das können Sie nicht vergleichen. Aber ich bin da überhaupt nicht irgendwie jetzt verbittert oder traurig, weil ich glaube, auch das macht einen zu dem Menschen, der man dann ist. Und man lernt dadurch auch viele Schicksale zu verstehen. Also ich kann heute mit dem Obdachlosen genauso gut, wie ich mit dem Professor umgehen kann. Und ich nehme beide ernst und ich gehe auch auf beide ein. Und ich weiß durch das, was ich erlebt habe, weil ich hatte auch schon Zeiten, wo man mir den Strom abgestellt hat und so
Dinge. Weil kein Geld da war.
Ja, und mir auch niemand geholfen hat. Also die Zeiten hatte ich schon auch und ich weiß, dass es ganz, ganz gefährlich ist und schnell auf der Kippe stehen kann, dass man irgendwie komplett abdriftet in eine Situation, aus der man vielleicht nicht mehr rauskommt. Und deswegen glaube ich, dass auch wir als Menschen da durchaus auf die Menschen achten sollten und achtsam mit denen umgehen, die vielleicht es im Leben nicht geschafft haben, nochmal auf die Sonnenseite zu kommen.
Sie wollten dann auf die Sonnenseite, haben irgendwann beschlossen, erstmal einen Schulabschluss nachzumachen. Wo kam die Energie her? Kein Geld, wahrscheinlich auch kein Babysitter.
Das stimmt, das war alles sehr schwierig, das weiß ich noch. Ich hätte eigentlich ein Jahr auf die Volkshochschule müssen, um dort eben abends den Volksschulabschluss nachzuholen. Das habe ich irgendwie hingekriegt, zu schaffen, dass ich eigentlich nur zur Prüfung kommen musste. Das ging irgendwie, weil ich hätte gar nicht den Babysitter gehabt und die Möglichkeit. Und dann bin ich halt hin und habe den Hauptschulabschluss gemacht. Ich meine, ich war ja nicht doof. Also es war ja für mich jetzt nicht so schwierig, diesen Abschluss zu bestehen. Das ging. Und dann brauchte ich aber eine lange Zeit, um finanziell so weit zu kommen, dass ich irgendwann sagen konnte, okay, jetzt gehe ich aufs Abendgymnasium und jetzt mache ich das Abendgymnasium und mache das Abitur, also mache Mittelreife und das Abitur nach.
Dann sind Sie von Tübingen nach Reutlingen aufs Abendgymnasium gefahren.
Genau, das hat aber gut funktioniert.
Mit vier Kindern dann oder mit
Nee, das waren damals drei.
Drei.
Und das hat aber super funktioniert. Ich hatte ja dann auch Unterstützung durch meinen Mann und so. Also war dann immer alleinerziehend.
Dann waren Sie verheiratet.
Ja, war immer alleinerziehend. Also das hat alles funktioniert. Das war kein Problem. Also klar, es ist schon nochmal was anderes, wenn du jeden Abend weg bist und nicht ins Kino kannst. Aber ich habe das nicht als Problem empfunden und mir hat es unheimlich Spaß gemacht.
Sie müssen aber unglaublich viel Energie haben, wenn Sie das alles so unter einen Hut gebracht haben. Auch wenn auch alles, was Sie heute so machen. Ist das so?
Das sagen so viele. Dadurch, dass ich damit lebe, kommt mir das jetzt irgendwie gar nicht so ungewöhnlich vor. Allerdings bin ich jemand, und das gebe ich gern an andere Menschen weiter, ich kann mich an Kleinigkeiten total freuen. Ich kann arbeiten wie verrückt und freue mich dann total, wenn ich als Notarzt einen Einsatz nach dem anderen hatte und dann irgendwann mal kurz Zeit habe, einfach ein Latte Macchiato zu trinken und für 10 Minuten in die Sonne zu sitzen und einfach das Gefühl haben, ich lebe jetzt. Und so geht es mir in ganz vielen Dingen. Ich kann mich unheimlich über Kleinigkeiten freuen oder aber auch über Anerkennung. Ich habe zum Beispiel jetzt, haben mich viele gefragt, wie ich das durchhalte in der Krise und trotzdem meine Lebensfreude so behalte. Ich habe so viele Zuwendungen gekriegt. Also sei es Socken, die für mich gestrickt worden sind, sei es jemand, der sein Geburtstagsgeschenk als Geld haben wollte, seiner Frau gesagt hat, er wünscht sich nur, dass die Lisa Federle für ihr Arztmobil, also für diese Tests, eine Spende bekommt. Und er möchte kein Geburtstagsgeschenk. Das war jemand aus dem Schwarzwald. Und das finde ich grandios. Oder ich kriege jeden Tag Briefe, E-Mails, wahnsinnig viel Zuwendung.
Sie haben, während Sie Abitur nachmachten, auch in einer Kneipe gejobbt, im Buhlanger. Das ist nicht irgendeine Kneipe, das ist die Tübinger Kultkneipe. Und da saß auch schon der große Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel und trank seinen schlechten Wein, aber er fand das immer noch besser als, so sagte er damals oder so schrieb er, im evangelischen Stift zu hocken und zu beten. Das war dann auch die Kneipe, in der Sie tätig waren, dieser Federle. War das einfach, da klarzukommen? Sie mussten ja das Geld verdienen.
Ja, also ich kann mich entsinnen, einmal gab es eine Schlägerei, da bin ich dazwischen gegangen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt als Frau dazwischen gehe, dann hören die auf. Die waren aber so verrückt, dass ich dann tatsächlich auch in die Schlägerei geraten bin. Aber das war so ziemlich das einzigste Mal. Ansonsten glaube ich, dass auch die Tätigkeit in der Kneipe mich schon auch mir viel im Leben beigebracht hat. Weil wenn Sie in der Kneipe arbeiten, stehen Sie ja da und sprechen auch viel. Viele Gäste kommen auch, weil sie mit dir sprechen wollen oder weil sie sich das Herz ausschütten. Siehst aber auch die Schicksale, ja, dass sie trinken, dass sie dann den Führerschein verlieren, dann die Arbeit verlieren. Also oder die Beziehung kaputt geht. Du bist ja sehr nah an den Leuten dran und das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, ja.
Dann endlich das Medizinstudium. Ich meine, es gibt Leute, die sind mit einem Medizinstudium ausgelastet, aber sie hatten 4 Kinder und haben Medizin studiert. Wie war das?
Also ich habe das vierte Kind vor dem Examen bekommen, kurz vor dem Staatsexamen in Medizin. Und ich muss sagen, es ging ganz gut, ja, weil mir hat es natürlich, es war mein riesiger Traum, der Beruf, absolut. Ich war ja zwischendurch auch in der Klinik und habe dort Nachtwachen gemacht, weil ich einfach für mich noch mal selber wissen wollte, ist es wirklich das, was ich will? Das, für mich war das Lernen total leicht. Ich hatte nie das Gefühl, das ist schwierig. Ich hatte auch ein fotografisches Gedächtnis. Also wenn ich eine Seite gelesen habe, wusste ich ganz genau, das steht da oben im rechten Eck. Das hat mir sicher sehr viel geholfen, weil ich habe natürlich nie so viel lernen können wie die anderen. Aber ich habe auch in der gleichen Zeit promoviert und wie gesagt noch ein Kind bekommen und es ging. Es ging. Ich glaube, wenn man einfach Interesse und Zugang zu was hat, dann fällt einem das nochmal ganz anders leicht, wie wenn man das macht, weil man es jetzt halt macht, um irgendwas zu studieren. Ne?
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit der Notärztin Lisa Federle. Lisa Federle, kaum waren Sie Ärztin, da überraschten Sie uns 2011 mit einer kleinen Kehrtwende Ihrer Biografie. Mit Blaulicht in die Politik, schrieben die Zeitungen damals. Sie ließen sich bei den Landtagswahlen aufstellen für die CDU. Warum das? A, warum Politik und B, warum CDU? Die SPD hätte doch viel besser zu Ihnen gepasst, zu Ihrem Bildungsaufstieg.
Ja, das stimmt. Ich war auch ganz als junges Mädchen mit 18 sehr begeistert von der SPD. Aber ich habe mit der Zeit dann irgendwann mal so meinen Blick etwas verschoben. Und ich kann Ihnen das auch sagen. Ich bin seit Jahren ehrenamtlich Präsidentin vom DRK, Kreisverband Tübingen.
Vom Deutschen Roten Kreuz.
Ja, genau. Und dort habe ich irgendwann mal gemerkt, dass es nicht reicht, nur Soziales zu tun, sondern man muss auch schauen, wie man die Wirtschaft mit dem Sozialen kombiniert. Also ich kann mich nicht nur darauf verlassen, dass ich irgendwie Geld hergeben kann, sondern ich muss auch irgendwie schauen, wie kriege ich das Geld rein, um das den Menschen wiederzugeben. Und das hat mich...
Also Geld muss verdient werden,
genau,
bevor man es ausgeben
kann. Das hat mich das DRK doch ganz schön gelehrt, also beides so zu kombinieren. Und das hat auch meine Sichtweise irgendwann mal etwas verlagert. So. Und das fand ich immer gut bei der CDU. Die Wirtschaftskompetenz finde ich übrigens immer noch gut. Und ich hatte immer für mich so ein bisschen das Gefühl, das Soziale geht bei der CDU verloren und dachte, okay, ich komme da rein und bringe ein bisschen das Soziale in die CDU. Und aufgrund dessen kam dann irgendwann auch natürlich die Frage, ob ich nicht für den Landtag kandidieren würde. Das habe ich dann gemacht, habe es auch mit, glaube ich, gutem Einsatz gemacht. Ich habe trotzdem weiterhin die ganze Zeit gearbeitet, weil ich konnte jetzt nicht einfach meinen Beruf hängen lassen. Und ich bin ja mit 21 Stimmen gescheitert.
Ja, ganz knapp unterlegen,
ja,
den grünen Kandidaten.
Und ich hätte es sicher damals auch gerne gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich war aber auch nicht traurig, weil es war für mich schon so ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja, also mein Beruf lag mir immer sehr am Herzen und deswegen war es für mich jetzt nicht so das Drama.
2015 in der Region viele Geflüchtete, die mussten ärztlich versorgt werden. Und warum war ausgerechnet so ein Arztmobil da eine gute Idee? Die Leute hätten doch in diese vielen Kliniken hier in der Region gehen können. Die hätten in die Privatarztpraxen gehen können.
Also ganz klar, die Leute hätten nicht in die Kliniken gehen können. Und wenn, dann nur mit dem Rettungswagen, weil die hätten den Weg in die Klinik gar nicht gefunden. Ja, und das war auch aus einem Pragmatismus raus. Ich habe gemerkt, es kommen immer mehr Flüchtlinge, immer mehr Leute, die überhaupt kein Wort Deutsch verstehen, teilweise auch nicht Englisch und die trotzdem teilweise seelische, aber auch körperliche Schäden mitgebracht haben. Und ich habe gemerkt, die rufen dauernd den Notarzt. Der Notarzt kann schon gar nicht mehr zu anderen einsetzen, weil für den Leitstellendisponent war das schwierig. Wenn einer nur schreit, Hilfe, Hilfe oder ganz laut schreit, dann muss der einen Rettungswagen
schicken. Das heißt, Sie waren als Notärztin da angefragt und fuhren dann
ständig,
zu den Geflüchteten
ständig.
Und haben gesehen,
und ich habe gesehen, was da passiert. Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt sofort eine Lösung finden. Ja. Und wir können auch nicht den Leuten sagen, sie sollen da und da hingehen, sondern wir fahren einfach von einer Unterkunft zur anderen und bieten regelmäßig Sprechstunden an. Und das war natürlich total erfolgreich, ja, weil die Leute waren versorgt bei uns im Kreis und wir hatten dieses Problem dann nicht, dass die alle in der Klinik standen oder alle die Hausarztpraxen oder die ständig den Notdienst mehr gerufen haben. Also wir hatten da wirklich dann eine super Entscheidung und damit auch eine pragmatische Lösung.
Das war ein umgebautes Wohnmobil, das waren, muss man jetzt mal sagen.
Und genau.
Das haben sie auch teilweise mit Spenden eben finanziert. Also Til Schweiger Stiftung und
da haben viele wieder
das Modelabel, die haben alle
Die haben alle
bezahlt.
Gespendet und haben auch ganz Tübingen, Schwäbische Tagblatt, die haben ja auch die Spendenaktion gemacht.
Und was war in diesem Arztmobil? Das war also ein Wohnmobil, auch eine Firma hier aus der Region, wurde umgebaut. Was war da alles drin? Was konnten Sie da an ärztlichen Leistungen anbieten?
EKG, Liege, wir hatten es komplett mit Medikamenten, mit allem ausgestattet. Ja, es nützt ja nichts, wenn ich nur meine zwei Hände habe und sonst nichts. Und es nützt auch nichts, wenn ich jemanden untersuche und ich kann dem nicht gleich ein Medikament geben. Wie soll ich denn jemanden, der die Sprache gar nicht versteht, dann noch in eine Apotheke schicken und dort weiß er schon gar nicht mehr, was er nehmen soll und wie er es nehmen soll. Und der Apotheker kann es ihm auch nicht sagen. Und das war damals auch so ein Risiko für mich, weil ich habe die ganzen Medikamente en masse in der Apotheke von der Uniklinik besorgt. Und dadurch haben wir natürlich alles in Mengen bekommen, viel billiger. Und wir haben den Leuten nicht immer gleich ganze Schachteln in die Hand gedrückt, sondern teilweise nur Tabletten. Dann bin ich auch angezeigt worden von der Apothekerkammer. Genau. Ja, das wäre illegal, das durfte ich nicht. Damit würde den Apothekern eben das Geschäft
eine Konkurrenz
zerstört.
Entstehen.
War überhaupt nicht meine Absicht, ja, sondern pragmatisch schnell in so einer Situation die Situation zu lösen. Und da hat das Regierungspräsidium mir dann aber doch sehr Rückendeckung auch damals gegeben und gesagt, sie verwarnen mich, das müssen sie mir sagen, aber ansonsten.
Ohne Folgen.
Ja.
Die baden-württembergische Selbstbeschreibung ist ja Musterländle, wir können alles außer Hochdeutsch. Das hat sich in der Krise natürlich jetzt gezeigt, funktioniert nicht ganz so. Und das ist doch auch so eine kleine narzisstische Kränkung. So wir also, als Besserwisser, als Bessermacher, als...
Ich glaube, ich würde da einfach als Überschrift sagen, wir können alles außer Krise. Das hat sich gezeigt.
Welche Lehren müssen wir daraus
ziehen? Ich will
ja
auch gar nicht jetzt alles anprangern. Hätten wir jetzt keine Krise, würde ich sicher nicht hier sitzen und jetzt irgendjemand kritisieren, ja. Aber diese Krise ist nicht gut von uns gehandelt worden im Land. Und ich glaube, die Lehren, die wir daraus ziehen müssen, ist, dass wir in Zukunft anders vorbereitet sind und dass aber auch Menschen in Positionen sitzen, die was davon verstehen.
Wie wird unser Leben mit Corona aussehen, Lisa Federle?
Also ich kann natürlich auch nicht in eine Glaskugel gucken, aber ich glaube, dass wir auf lange Sicht damit leben müssen. Allerdings hoffe ich...
Lange Sicht heißt wie lange?
Das kann ich nicht sagen, aber das Virus ist ja nicht weg. Das kommt ja nicht einfach. Also erstens, man muss es ja global sehen. Wir leben nicht in einer grünen Oase, sondern die ganze Welt ist betroffen. Und wir müssen auch, wenn wir geimpft sind, sehen, dass wenn die anderen Länder noch nicht geimpft sind, dass da dauernd neue Mutanten entstehen können und auch entstehen. Und wir wissen nicht, wie gefährlich die sind, ob dann unsere Impfung überhaupt reicht, wir einen ausreichenden Schutz haben. Oder ob das ganze Spiel von Neuem anfängt und die Mutanten doch gefährlicher werden und wir wieder anfangen müssen. Und ich glaube, es wird besser, es wird viel, viel besser. Wenn wir viele Menschen geimpft haben, werden wir auch deutlich höheren Schutz haben. Dann werden wir auch nicht mehr so vorsichtig sein müssen, werden nicht mehr so viel testen müssen. Aber ich glaube, sozusagen, dass wir Ende des Jahres genauso sind wie vor 3 Jahren, das glaube ich nicht.
Okay, wir werden wieder reisen können oder nicht? Reisen sollen? Was raten Sie? Was
Doch, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass man auf alle Fälle schauen muss, dass die Menschen wieder eine Lebensfreude bekommen. Ja, ich kann nicht auf Dauer die Menschen einsperren, das geht nicht. Das ist ein Tod auf Raten dann bei vielen. Es gibt Menschen, die wirklich absolut in Depressionen jetzt abgedriftet sind. Ja, es gibt sicherlich Kinder, denen es richtig schlecht geht, ja, weil die eigentlich in den Kindergarten wollen oder eigentlich in die Schule. Und es gibt Selbstständige, die absolut in Existenznöten sind oder schon existenziell so bedroht, dass sie gar nicht mehr drüber rausschauen. Und das ist in meinen Augen auch ein Tod auf Raten. Und deswegen muss ich das natürlich abwägen und sagen, gut, ich habe das eine, ich habe das andere. Aber jetzt schütze ich die alten Menschen, indem ich sie alle irgendwann mal geimpft habe. Ich habe die Lehrer irgendwann mal alle geimpft. Dann sind bestimmte Gruppen schon mal geschützt. Und dann kann ich sicherlich das Ganze auch etwas toleranter betrachten. Aber derzeit brauche ich den Stützpfeiler und den Marker auch der Schnelltests. Testen, testen, testen. Und was natürlich auch noch im Raum steht, ist, HIV hat auch irgendwann ein Medikament gefunden, das die Krankheit trotzdem so bekämpft, dass man damit leben kann. Also sollten wir auch mehr Augenmerk noch drauf legen, in Medikamente zu investieren. Das sind schon so Themen, aber da wir die jetzt alle haben und die alle komplex zusammenführen können, glaube ich schon, dass wir gute Chancen haben, bald doch deutlich besser leben zu können, alle.